Schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Heute dürfen wir weitergehen in Psalm 23 und einen zweiten Teil sehen, wie unterschiedlich unsere Beziehung zu Jesus manchmal sein kann. Wir haben beim letzten Mal vor zwei Wochen gesehen, dass es eigentlich schon eine Kunst ist, ein besonderer Zustand, wenn es uns gelingt, völlige Ruhe, völlige Geborgenheit bei Jesus zu haben und auf seinen Weiden zu ruhen. Und wir haben gesehen, dass es dabei viele Gefahren gibt, viele Dinge, die uns an dieser Ruhe stören wollen, die uns diese Ruhe rauben und wir es in unserem Leben oft auch kennen. Wir kennen es, unruhig zu sein. Wir kennen es, beschäftigt zu sein. Wir kennen es, dass wir Angst haben und deshalb keine Ruhe bekommen. Wir kennen es, dass wir Stress haben, Spannungen in unruhigen Beziehungen. Wir kennen es, dass wir Sorgen haben, dass wir Sünden haben, dass wir Anfechtungen oder auch, dass wir Hunger haben und deshalb nicht zur Ruhe kommen. Und dieses Ruhen auf den Weiden Gottes, es ist ein Aspekt, wie wir in unserer Beziehung zu Jesus leben können. Wir sind unruhig, wir sind ängstlich, wir sind besorgt und wir finden in Jesus selbst einen Ruheort, eine grüne, saftige Weide, wo es uns gut geht, wo wir uns wohlfühlen bei ihm, wo wir unsere Sorgen, unsere Anfechtungen, unsere Nöte lassen können. Bei ihm lassen können und in seiner Gegenwart ruhig werden. Aber es gibt ein Gegenstück für diese Art, mit Jesus zu leben, einen anderen Zustand, den wir wahrscheinlich auch kennen. Und diesen wollen wir uns heute mehr ansehen und mehr verstehen. Es geht darum, an den Quellen Gottes zu trinken. Heute wollen wir die stillen Wasser sehen. Wir wollen die Erquickung der Seele sehen. Was wir also beim letzten Mal gelernt haben, ist, auf den Weiden Gottes zu ruhen. Wollen wir heute verstehen, was es bedeutet, an den Quellen Gottes zu trinken. Und lasst uns auch mit diesem Aspekt heute einmal diesen Psalm lesen. Am Ende kennt ihn auf jeden Fall jeder auswendig. Lest gerne mit. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du diese Verse oder diesen Abschnitt, den wir heute vor uns haben, so auf dein Leben übertragen willst, wie gut du dich mit Durst auskennst, mit einem geistlichen Durst. Es kann für einen Menschen im natürlichen Sinn ein schrecklicher Zustand werden, durstig zu sein. Mit dem menschlichen Körper funktioniert das ungefähr so. Zuerst hast du ein Verlangen, Wasser zu trinken. Und damit kommen wir eigentlich noch ganz gut klar, damit kommen wir ganz gut aus. Aber dieses Verlangen, das artet immer mehr aus in eine Art brennenden Durst. Du kannst an kaum andere Dinge denken. Du hast einen brennenden Mund, du hast eine trockene Kehle. Du möchtest das nur befeuchten. Und wenn das aber nicht passiert, dann fangen an, deine Lippen rissig zu werden. Und die Zunge klebt an deinem Gaumen. Und das Schlucken wird immer mehr schmerzhaft für dich. Und wenn du dann nichts trinken kannst, dann bekommst du langsam Probleme, weil du wirst schwach und dir wird schwindelig. Und der Körper, er kann dann nicht mehr den Kreislauf richtig zusammenhalten und er signalisiert dir dann, hey, ich habe keine Kraft mehr, überleg dir was. Deine Muskeln, sie fangen an zu versagen, deine Beine zittern, der Kopf wird schwer und du kannst nicht mehr klar und vernünftig denken. Dann kommen irgendwann die schweren Kopfschmerzen dazu und wenn dein Gehirn dann keine Flüssigkeit mehr bekommt, verlierst du immer mehr die Orientierung. Du weißt nicht mehr, was los ist, Halluzinationen kommen dazu. Dann fangen an, deine Organe zu versagen. Dein Blut wird immer dicker, deine Nieren versagen und dein Körper kann gar nicht mehr die Temperatur, die er halten sollte, irgendwie regulieren. Und dann kommt der letzte Abschnitt. Die Organe trocknen aus, die Haut zieht sich zusammen und dein Körper gibt auf. Du stirbst. Das ist das, was der Durst mit einem Menschen macht, wenn er nichts zu trinken bekommt. Und vielleicht hört sich das schon für dich irgendwie schlimm an, auf diese Weise ein Ende zu finden. Aber denk einmal darüber nach, wie sich das anfühlen muss, wie dein Denken in diesem Prozess sein muss. Du kannst an nichts anderes mehr denken, während du so einen schrecklichen Durst hast. Alles dreht sich nur noch um Wasser. Wir waren einmal auf einer Wanderung. Ich habe sie geplant, nicht ganz so gut. Ich habe geplant, dass wir alle nicht so viel Wasser brauchen, weil genug Wasserquellen kommen. Wir haben dann unsere Tour geändert, sind auf einen Gletscher gelaufen und es war sehr, sehr heiß. Und keiner hatte Wasser. Und dann fingen die Sticheleien schon an, so wer hat das eigentlich hier organisiert und warum durfte der das und so. Und dann sind wir immer weiter gelaufen und irgendwann, es war schon sehr angespannt, haben wir gesehen, dass es an einem Felsen runtertropft. Und wir standen alle mit unseren Flaschen da und haben gewartet, bis 5 Tropfen drin sind, um sie zu trinken. Wieder 5 Tropfen und so standen wir wahrscheinlich 1 oder 2 Stunden an diesem Felsen, weil wir völlig am Ende, völlig verzweifelt, völlig ausgetrocknet waren. Wir konnten an nichts anderes mehr denken, außer wo finden wir Wasser. Es gibt andere Leidensarten, die sind viel erträglicher als zu verdursten, weil du langsam stirbst, aber sicher. Du spürst an deinem ganzen Körper Schmerz, es ist grausam. Vielleicht verstehen wir dann mehr die Worte, die Jesus am Kreuz spricht: Mich dürstet. Es war nicht einfach so, dass Jesus auf einmal ein bisschen Durst hatte, sondern er trocknete völlig aus. Es war ein grausamer Tod. Aber trauriger als diesen körperlichen Zustand des Durstes, den wir ja auch irgendwo kennen, vielleicht nicht in dieser extremen Form, weil wir Abhilfe schaffen können, ist doch der geistliche Durst. Denn der ist nicht wesentlich anders. Stell dir diesen Zustand, den ich gerade versucht habe, körperlich uns vor Augen zu malen, mal an deinem inneren Menschen, an deinem geistlichen Wesen vor. Dass du das, was ich gerade äußerlich beschrieben habe, in deinem Herzen, in deiner Seele erleben kannst. Ein ausgetrocknet Sein. Ein Verlangen zu haben, das nicht gestillt wird. Eine Durststrecke durchlaufen zu müssen, die immer mehr in einer Qual ausartet. Die Bibel bringt das an vielen Stellen ganz gut auf den Punkt, vor allem in den Psalmen. Da lesen wir zum Beispiel im Psalm 22, Vers 16: Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Hier wird so zum Ausdruck gebracht, wie der innerliche Zustand ausgetrocknet ist. Auch Psalm 42 behandelt das: Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Ich weiß nicht, ob du dir bei dieser Stelle, wir kennen sie ganz gut, dich immer wieder fragst: Ach, das hört sich irgendwie schön an. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so ich nach Gott. Das ist kein schönes Verlangen in dieser Hinsicht, sondern es ist ein Verlangen, das uns quält. Es ist etwas, das uns schwerfällt. Es ist etwas, das wir gerne beendet haben wollen. Auch Psalm 63, es behandelt diese Sache: Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. All diese Stellen bringen so gut zum Vorschein, sie zeigen uns das so gut. Es geht darum, wir brauchen dieses Wasser zum Leben. Wir trocknen aus, wir verdursten. Wir brauchen dieses Wasser, damit wir weiterleben können, damit wir aufleben können. Diese Stellen bringen das so gut auf den Punkt, dass auch Gott selbst dieses Wasser geben kann. Ein Wasser, das wir selbst nicht haben oder haben können. Wir brauchen diese Gemeinschaft zu ihm. Unser Herz braucht dieses Wasser und wenn wir es nicht haben, trocknen wir immer mehr aus und das Leben verlässt uns. Und vielleicht merkst du irgendwie, ja, das kann ich nachvollziehen. Manchmal erlebe ich Momente in meinem Leben, wo mir einfach die Kraft fehlt, wo mir die Freude fehlt, die Leidenschaft, die Hingabe. Und du fragst dich, wo sind eigentlich diese Dinge geblieben in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Jesus, die doch früher da waren? Zeiten, in denen ich so richtig trinken konnte am Wort Gottes. Zeiten, in denen ich mutig im Glauben war, frisch im Glauben war, in denen ich wirklich, wirklich geistliches, tiefes Leben hatte. Und heute wollen wir unser Verlangen vielmehr auf diesen Teil des Textes richten, das zu erfahren und das neu zu lernen. Vielleicht entsteht der Wunsch in dir, dass du sagst, ja, das würde ich gerne auch haben. Das wünsche ich mir für meine Beziehung zu Jesus. Wirkliche Kraft, wirkliche Energie, wirkliche Leidenschaft, wirkliche Hingabe, ein Aufleben. Ein Aufleben, wo dieses Wasser fließt in meinem Leben. Und wir wollen heute uns zunächst mal die Wasserquellen ansehen. Denn das Leben der Schafe verdeutlicht uns, dass es für ein Schaf unterschiedliche Wasserquellen gibt. Wasserquellen, an denen man dieses erfrischende Leben haben kann. Auch für uns gibt es unterschiedliche Wasserquellen, wie wir dieses Wasser von Gott haben können. Aber diese Quellen sind unterschiedlich im Leben eines Christen. David, er sagt hier aber, er führt mich an diese frischen Wasser. Es sind die Wasserquellen Gottes, an die er uns führt und nicht unsere Wasserquellen. Er leitet und führt uns dorthin und gleichzeitig werden wir aber auch sehen, dass die Wasserquellen dann da sind und wir dort sein werden und sie uns zur Verfügung stehen, aber wir auch die Verantwortung haben, daraus zu trinken, aktiv zu werden, unseren Durst dort zu stillen. Nun, das Erste, das wir sehen können, ist Tau im Gras. Es gibt verschiedene Quellen, wie Schafe Wasser aufnehmen können und die erste ist eine saftige Weide. Wenn frühmorgens der Tau auf die Wiese fällt, auf die Weide fällt und die Schafe dann am Morgen dort grasen, dann nehmen sie dadurch viel Feuchtigkeit in ihren Körper auf. Von der Kraft, die sie über den Tag verteilt brauchen, ist das für sie unbedingt notwendig. Wenn dann die Sonne kommt und es warm wird, ziehen sie sich zurück in den Schatten, um dann wieder keuen zu können und genießen dann dort den Tag. Und am Abend, wenn dann alles wieder feucht wird, dann kommen sie wieder her und grasen dort und nehmen die Nahrung mit Feuchtigkeit auf sich und haben wieder Kraft. So können Schafe mehrere Tage und in manchen Gebieten sogar Wochen oder Monate sein, ohne an diese großen Quellen kommen zu müssen. Wenn also diese Schafe sich diese Zeit nehmen und durch von Zeit zu Zeit, Tag zu Tag dieses Wasser durch das Gras zu sich nehmen, haben sie im Alltag, über den Tag verteilt, Ruhe und Geborgenheit im Schatten. Aber wenn ein Schaf diesen Moment verpasst und ausschlafen will oder sonstige Dinge, andere Beschäftigungen hat, ich weiß nicht, was sie sonst so auf ihrer To-Do-Liste haben, außer Essen, und es verpasst diesen Zeitpunkt, könnte der Tag etwas unangenehm werden. Weil es am Tag keinen Tau mehr gibt, leidet dann das Schaf an Durst. Und kann unruhig werden, weil das Verlangen nach Wasser immer mehr aufsteigt. Der Tag wird dann für dieses Schaf nicht so schön. Und dieses Bild lässt sich sehr gut auf unser Leben übertragen. Die Psalmen sind für uns so ein wichtiges Hilfsmittel. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es so, jeden Tag lese ich die Psalmen, weil es mich ins Gebet hineinführt und weil es mir das Gebet beibringt. Und die Psalmen, sie zeigen uns durch zahlreiche Gebete, durch verschiedene Lebenssituationen, die verschiedensten Lebenssituationen, wie Menschen ihre Sorgen, ihre Nöte, ihren Dank, ihre Anbetung, ihre Sünden, ihre Gebetserhörungen, all das vor Gott irgendwie gebracht haben. Und wenn du jeden Tag dann durch die Psalmen liest, werden dir über einen längeren Zeitraum verschiedene Psalmen auffallen, in denen die Psalmen letztendlich erwähnen, dass sie vor allem in den Morgenstunden des Tages Gott suchen. Und weil das so überwältigend ist, möchte ich diese Stellen auch nennen und einfach kurz vorlesen. Psalm 5, Vers 4. Früh wirst du, Herr, meine Stimme hören. Früh werde ich dir meine Anliegen vorstellen und harren. Psalm 59. Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Güte. Denn du bist mir eine hohe Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Bedrängnis. Psalm 88, ich aber, Herr, schreie zu dir und am Morgen kommt mein Gebet dir zuvor. Psalm 90, sättige uns früh, manche übersetzen auch am Morgen, mit deiner Güte, so werden wir jubelnd und uns freuen in allen unseren Tagen. Psalm 92. Es ist gut, den Herrn zu preisen und Psalmen zu singen, deinem Namen, o Höchster, am Morgen zu verkünden, deine Güte und deine Treue in den Nächten. Und Psalm 143. Lass mich früh hören, deine Güte, denn auf dich vertraue ich. Tu mir kund den Weg, den ich wandeln soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Was hier in all diesen Stellen so sehr zum Vorschein kommt, ist, dass es völlig unterschiedliche Aspekte des Lebens mit Gott beschreibt, unterschiedliche Aspekte der Beziehung zu ihm. In dem einen Psalm eher die Anliegen vor Gott vorzulegen, in dem anderen ihn zu loben, ihn zu preisen, in dem nächsten zu schreien und zu klagen oder um die Bitte von Sättigung und die Bitte um Gnade und Güte Gottes. Aber das zeigt so sehr, dass all diese Bestandteile in unsere Beziehung zu Gott hineingehören und es den Psalmisten ein großes Anliegen war, das vor allem am Morgen zu tun, vor allem am Morgen Gott zu suchen, den Tag mit Gott zu beginnen, weil sie es brauchen, weil sie diese Begegnung mit ihm brauchen. Wenn wir einen Blick auf Jesus selbst werfen, als er auf dieser Erde war, und hier lebte und hier sich hingegeben hat für die Menschen, wird uns bei ihm auffallen, dass Jesus eine Gewohnheit hatte, wie er selbst in Begegnung mit seinem Vater in Stille geführt wurde am Morgen. Es heißt in Markus 1, Vers 35, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und er ging hin an einen öden Ort und betete dort. Das tat Jesus. Er stand auf früh morgens, als es noch sehr dunkel war. Da stand er auf und ging an einen einsamen Ort, nicht weil es dort so schön war, sondern weil er in dieser Stille seinem Vater begegnen konnte. Auch in Lukas 4 wird das deutlich. Als es aber Tag geworden war, ging er fort und er begab sich an einen öden Ort. Auch hier zeigt sich das immer wieder, dass Jesus diese Gewohnheit hatte, es nicht nur einmalig getan hat, sondern ständig. Und obwohl Jesus also vollkommen war und völlig sündlos und er Gott selbst war, brauchte er diese Begegnungen mit seinem Vater. Er brauchte diese Begegnungen in der Nähe und in der Stille Gottes, bevor ihn irgendjemand stören konnte. Wie viel mehr brauchen du und ich diese Gewohnheit, um Kraft zu bekommen? Ich bin ein großer Befürworter und Freund von Biografien. Von allen Büchern, die ich so lese in meinem Alltag, in meinem Leben aus dem christlichen Bereich, lese ich Biografien am meisten und am liebsten. Weil egal, womit du in deinem Leben zu kämpfen hast, egal welche Herausforderungen du in deinem Leben hast, egal welche Fragen du dir für dein Leben stellst, andere haben sie vor dir gestellt. Egal welche Probleme dir begegnen, andere hatten diese Probleme vor dir. Egal welche Nöte du durchlaufen musst in deiner Beziehung zu Jesus, andere sind sie vor dir durchlaufen. Egal über welchen Bestandteil der Theologie du dich fragst, wie du das in dein Leben integrieren kannst, siehst du es im Leben der Glaubensvorbilder und kannst es manchmal viel klarer sehen als in einem Sachbuch oder themenbezogenen Büchern. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was war denn mit all diesen Männern und Frauen, von denen ich lese, so ein Geheimnis? Gibt es irgendetwas, was sie verbunden hat? Gibt es irgendetwas, wo sie Gemeinsamkeiten hatten und dadurch so viel entstanden ist in ihrem Leben? Gab es irgendwelche Gaben, irgendwelche besonderen Umstände? Und ich habe herausgefunden, ich habe einige durchgeblättert, einige Biografien, die ich gelesen habe, Biografien, die mich sehr geprägt haben auch. Und ich habe herausgefunden, dass all diese Menschen eine Gemeinsamkeit hatten. Sie haben in den Morgenstunden Zeit mit Gott verbracht. Da hören wir zum Beispiel von Martin Luther, dass er selbst sagte, man sollte Gott früh am Morgen suchen, ehe man durch anderes Geschäft abgelenkt wird. Er sagte auch an einer anderen Stelle, wer nicht am Morgen betet, dem kann der ganze Tag nichts Gutes bringen. Und bis zu seinem Lebensende, bis zum Schluss, hatte Martin Luther die Gewohnheit, um 4 Uhr oder um 5 Uhr den Tag mit einem intensiven Gebet zu starten. Das hat er durchgezogen, das hat er gemacht, weil er davon überzeugt war, daher kommt die Kraft für das, was ich tue. Wir sehen es bei Hudson Taylor, Missionar in China. Er selbst begann seinen Morgen, jeden Morgen mit Gott. Und er musste im Verlauf seines eigenen Lebens sehr viel Leid und Sorge und Not ertragen. Und er sagt an einer Stelle, je größer die Lasten, desto wichtiger ist es, früh aufzustehen und mit Gott zu sein. Und das sagte er nicht einfach so, damit es irgendwann in seiner Biografie steht, sondern einer seiner Mitarbeiter sagte einmal über diesen Hudson Taylor, jeden Morgen vor Sonnenaufgang sah ich Hudson Taylor auf seinen Knien mit seiner Bibel. Jeden Morgen. Das schreibt er nicht überzeugt von sich selber. Das sagten andere über ihn, die so gesehen haben, dass er so lebt. Georg Müller, ein Beispiel des Gebets, der Waisenvater von Bristol, er sagt über seine Begegnungen mit Gott, mein erster und wichtigster Auftrag. Und lasst uns daran denken, wie viele Waisenkinder er hatte, wie viele Häuser, wie viele Mitarbeiter. Aber er sagt, mein erster und wichtigster Auftrag jeden Morgen ist es, meine Seele in eine glückliche Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Das ist sein Anliegen für den Tag. Auch Dietrich Bonhoeffer, er sagt, bevor der Lärm der Welt uns erreicht, muss das erste Wort des Tages Gottes Wort sein. Was uns also jetzt bewusst werden kann, durch viele aufgezeichnete Gebete in den Psalmen, durch die Tatsache, wie Jesus gelebt hat, und auch die Tatsache, wie viele Vorbilder wir in der christlichen Welt vor uns haben, die uns und unser Land maßgeblich auch geprägt haben, wir sehen können, wie wichtig es ist, Gott am Morgen zu begegnen und daraus Kraft für den Tag entsteht. Und jetzt denkst du dir vielleicht, wenn du mich schon länger kennst, Moment mal, das hat er früher nicht gesagt. Früher, als ich noch viel in der Jugend gedient habe, da habe ich gesagt, ja, manche, die können halt nicht so gut früh aufstehen, dann ist auch okay, wenn man es am Abend macht und so. Vergiss das, was ich gesagt habe. Morgens ist es viel besser und viel wichtiger. Das habe ich immer mehr erkannt im Laufe der Zeit. Und hier kann ich das korrigieren, was ich vielleicht einmal in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt habe, um mir gut zu reden, dass es genauso effektiv oder genauso gut wäre, das spät abends zu machen. Am besten ist es so wie die Schafe, einmal morgens und dann nochmal abends. Wenn wir Zeiten erleben der Schwachheit, der Trägheit, der Kraftlosigkeit, dann werden wir nach dieser Untersuchung feststellen, dass wir auch in unserem Leben immer wieder diese Frische und diese Ermutigung mit Gott so sehr brauchen. Viele Christen, sie haben diese Angewohnheit, am Morgen die Bibel zu lesen und zu beten. Aber das ist nicht das Gleiche. Das möchte ich noch einmal hier betonen, das ist nicht das, worüber ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe. Denn diese äußerliche Gewohnheit, eben die Bibel zu lesen und auch zu beten, kann uns auch in einen tiefen Trugschluss verleiten. Denn es geht nicht in erster Linie darum, dass du morgens die Bibel liest. Es geht auch nicht in erster Linie darum, dass du morgens betest. Das tun wir nach außen hin dann sowieso. Es gibt einen Unterschied in dieser Praxis. Es geht darum, Gott zu begegnen. Du kannst eine Gewohnheit aufbauen und jeden Morgen die Bibel lesen und vielleicht spricht es dich auch manchmal an. Du kannst eine Gewohnheit verfolgen und jeden Morgen beten und es kann auch sehr gut für dich sein, aber es kann auch nur eine Gewohnheit bleiben. Wenn wir Gott darin nicht begegnen, wenn wir mit unseren geistlichen Augen darin nicht Gott sehen können, wenn wir darin nicht das Wasser aufnehmen können, das wir in dieser Nahrung zu uns nehmen, kann es gut sein, dass unser Tag trotzdem leer bleibt, obwohl ich das tue. Und vielleicht sagst du es, ja, das kenne ich. Ich lese die Bibel, aber sie sagt mir nichts. Ich bete, aber es fühlen sich wie leere Worte an. Wie viel herrlicher und wie viel schöner können diese Momente für uns werden? Wie kostbar, wenn unser Herz nach einer Begegnung mit Gott verlangt. Wie viel schöner kann es für uns sein, wenn wir am Morgen dieses Wasser Gottes zu uns nehmen können und wir wissen, ich habe Kraft für den Tag. Ich habe wirklich Leben für den Tag. Ich habe etwas, wovon ich mich ernähren kann den ganzen Tag über. Und so wie das im Leben der Schafe stattfindet, sehen wir es auch durch diese vielen verschiedenen Bereiche hindurch, dass das auch in unserem Leben so sein kann oder soll. Es gibt eine zweite Quelle, das sind die Brunnen und die offenen Wasserstellen. Auch Schafe, sie brauchen sauberes Wasser, sie brauchen eine stille Wasserquelle, an dem sie ihren Durst löschen können. Und das sind je nach Umgebung, wo die Schafe eben leben, unterschiedliche Quellen. Manchmal ist es eher eine Zisterne oder ein Brunnen, an den der Hirte die Schafe führen muss. Und wenn er diese Schafe dann an diesen Ort gebracht hat, dann muss er selbst dieses Wasser aus der Zisterne oder dem Brunnen schöpfen und es den Schafen geben, damit sie dort trinken können. Manchmal sind es auch eher Bäche oder Wassersammlungen, wo der Hirte sie vorbereitet, manchmal einen Damm bauen muss, damit das Wasser schön ruhig und still an dieser Stelle ist und sie dann dort dieses saubere, gute Wasser trinken können. Das ist wichtig, dass Schafe das immer wieder erleben, wo sie so reichlich, so gut trinken können, um all ihre Reserven, die leer geworden sind, aufzufüllen. Aber Schafe, sie können nicht bei diesem turbulenten, unruhigen Wasser, wo starkes Rauschen ist, trinken, sondern sie brauchen ein Wasser, das still ist, das ruhig ist, damit sie dort Ruhe und Geborgenheit haben und sie vertrauen ihrem Hirten, dass er sie an dieses Wasser führt, das genauso für sie sein soll. Aber manchmal ist der Weg bis zu dieser Quelle, manchmal ist der Weg bis dorthin ein schwerer Weg, ein langer Weg, ein gefährlicher Weg. Die Wege sind oft nicht ungefährlich, sie sind oft lang und sie sind schwer, aber der Hirte erkennt diesen Weg bis zu dieser Quelle und die Schafe, sie folgen ihm durch diesen ganzen Weg hindurch, auch wenn es bedeutet, dass das eine Durststrecke für sie wird, dass es heiß wird und sie schon durstig sind. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben kennst, dass du durch Zeiten hindurch gehst und sagst, ja, das ist irgendwie eine Durststrecke für mich gewesen. Und du sagen würdest, in dieser Zeit war ich so ausgelaugt, so müde, so schwach. Da habe ich mich ausgetrocknet gefühlt. Da hatte ich keine Motivation, keine Kraft für den Tag. Wie wir es auch sonst nennen mögen, wir kennen wahrscheinlich alle diesen Zustand, wo wir uns Kraft wünschen, aber die Kraft nicht da ist. Wo wir uns Freude wünschen, aber die Freude nicht mehr da ist. Wo wir uns Erfrischung und Aufleben und wahres Leben wünschen, aber irgendwie ist da nur Krankheit und Schwäche. Und so ähnlich wie es bei den Schafen ist, ist es auch bei uns. Es gibt Zeiten, in denen wir innerlich austrocknen, in denen wir irgendwo mitten auf dieser Durststrecke sind. Und dabei ist dieser Ausspruch so wichtig. Er führt mich zu stillen Wassern. Vielleicht sind wir noch lange gar nicht an dem Punkt, wo wir das genießen können, wo wir das trinken können, wo wir all das aufsaugen können. Aber wir dürfen wissen, er führt mich dorthin. Irgendwann am Ende dieser Durststrecke werde ich an dieser Quelle sein, wo ich trinken kann, wo es mir gut gehen wird. Nur weil du gerade bei deinem Hirten bist, nur weil du gerade deinem Hirten auf einem Weg folgst, heißt das noch lange nicht, dass du alle Zeit Zugang zu diesen Quellen hast, dass automatisch du niemals durstig sein wirst. Manchmal müssen wir warten, bis der Hirte das Wasser erstmal herausschöpft und uns gibt. Manchmal müssen wir warten, bis er einen Damm baut, damit das Wasser ruhig für uns wird. Vielleicht sind wir irgendwo mitten in unserer Durststrecke manchmal ungeduldig. Und wir blicken auf die Seiten rechts und links und schauen, gibt es da nicht irgendwo anders Wasser? Kann ich nicht irgendwo eigenes Wasser mir besorgen? Aber die Antwort ist, dass wir Glauben und Vertrauen an diesen Hirten brauchen und dass wir ihm auf diesem Weg folgen müssen. Wenn wir das tun, dann werden wir diesen Moment erleben, an dem er uns dieses ruhige, stille, gute Quellwasser gibt. Und im Psalm 36 wird das so gut deutlich, da wird das behandelt in Vers 8. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott! Und Menschenkinder nehmen Zuflucht zum Schatten deiner Flügel. Sie werden reichlich trinken von der Fettigkeit deines Hauses und mit Strom deiner Wonnen wirst du sie tränken. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht werden wir das Licht sehen. Lass deine Güte fortdauern denen, die dich kennen und deine Gerechtigkeit den von Herzen aufrichtigen. Bei Jesus wird dieses Köstliche sein. Er wird uns nicht nur ein wenig zu trinken geben von der Quelle, sondern reichlich mit dem Strom seiner Wonnen werden wir getränkt werden, werden wir überschüttet werden. Bei ihm sind diese Quellen, in seinem Licht sehen wir dieses Licht. Der Blick darauf, dass der Hirte die Quelle kennt, dass er sogar selbst die Quelle ist und damit ausfüllen und uns erfüllen kann damit, müssen wir ihm folgen, müssen wir nah bei ihm sein, ihm nachgehen, wohin er geht. Manchmal führt er uns durch dunkle, enge Straßen, manchmal führt er uns durch gefährliche Wege, aber am Ende dieses Weges, an irgendeinem Ort, an den er uns führen will, wartet diese wundervolle und diese segensreiche Quelle, wo wir getränkt werden können mit der Gnade und Güte Gottes, an der wir uns völlig satt trinken können. Gott lädt uns eigentlich schon im Alten Testament genau dazu ein. In Jesaja 55 sagt er: Hey, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern. Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Dorthin zu kommen, wo es dieses Wasser gibt. Dorthin zu kommen, wo wir diese Kraft und diesen Reichtum, den nur er geben kann, bekommen können. Auch Jesus, er verdeutlicht das selber in Johannes 7 und bezeichnet das auf sich bezogen. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Einladung von Jesus erfordert von dir und mir ein aktives Handeln. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und er trinke. Vielleicht hast du Durst. Vielleicht sagst du auch: Ich habe gerade einfach keine Kraft mehr. Ich habe gerade irgendwie kein Leben mehr in mir. Und du sehnst dich nach einem Genießen an den Quellen Gottes. Dann komm zu diesem Hirten und er wird dir zu trinken geben. Er führt dich zu diesen stillen Wassern. Er führt dich dorthin. Und am Ende ist der Hirte dort mit dir, wo es diese Weiten und Tiefen seiner Quelle gibt. Aber du musst trinken. Du musst nehmen, was er dir gibt. Hier geht es nicht nur darum, Ruhe zu haben, zu liegen und zu grasen, sondern hier geht es darum, hinzugehen und mitzutrinken. In meinem Leben, wir haben heute mit meiner Frau ein bisschen geredet und gerätselt, wie viele Durststrecken es in meinem Leben gibt. Es sind 3 oder 4. Es ist noch nicht ganz entschieden. Aber ich möchte eine davon mit einbringen heute. Was bei all diesen Durststrecken in meinem Leben interessant gewesen ist, dass ich immer versucht habe, diese Durststrecke selber zu beenden. Dass ich immer versucht habe, wenn ich eine Zeit in meinem Leben hatte, die geistlich schwer für mich war, ich meistens versucht habe, diese Durststrecke aus eigener Kraft zu beenden. Ich habe nicht gesehen, dass sie notwendig für mich sind. Ich habe nicht geglaubt, dass am Ende dieses Weges eine Quelle auf mich wartet. Und wahrscheinlich die größte und schwierigste Durststrecke, die ich je hatte, die ging von 2012 bis 2013, sie ging 11 Monate. Und in diesen 11 Monaten, da habe ich mich komplett distanziert. Ich habe alle Dienste abgelegt. Ich war kaum noch im Gottesdienst oder wenn, dann war ich direkt danach schon wieder zu Hause. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Ich habe viele Freunde verloren. Ich habe mich sehr distanziert von allen möglichen Dingen. Und ich habe Lösungen gesucht, diese Durststrecke für mich zu beenden. 11 Monate. 11 Monate in völligem Rückzug gelebt. Obwohl ich in dieser ganzen Zeit eine Beziehung zu Jesus hatte. Obwohl ich in dieser ganzen Zeit Zeit mit ihm verbracht hatte. Obwohl ich in dieser ganzen Zeit Stunden in der Bibel gelesen habe und Zeit mit ihm verbracht habe, habe ich nicht von den Quellen getrunken. Habe ich keine neue Kraft, keine neue Ausrichtung, kein neues Aufleben in ihm bekommen. Ich war zwar die ganze Zeit bei ihm, all die anderen Bereiche habe ich hinter mir gelassen in diesem Zeitraum. Ich war zwar bei ihm, aber diese Quellen, von denen habe ich nicht getrunken. Irgendwann gab es dann einen lieben Bruder, mit dem ich gesprochen habe, und dadurch wurden mir die Augen geöffnet und ich wurde geführt zu diesen Quellen Gottes, wo ich trinken konnte und mich satt trinken konnte. Von einem auf den anderen Augenblick war es vorbei. Da war es vorbei. Ich bin dann zurückgekommen, ich bin wieder in den Dienst eingestiegen, ich habe meine Beziehung geklärt, ich habe wieder in diese Freundschaft investiert und es war von dem einen auf den anderen Augenblick vorbei, weil ich getrunken habe. Die Durststrecke war vorbei, weil ich an diese Quellen Gottes geführt wurde. Nun, wir müssen aber auch sehen, dass es Gefahrenquellen für uns gibt. Nicht nur gute, saubere Quellen, nicht nur diese Wasserquellen, die wir brauchen, sondern es gibt auch Gefahrenquellen, die gefährlich für uns sein können. Und es gibt zwischen diesem Leben mit Jesus auf seinen Weiden und zwischen, auf der anderen Seite zwischen diesen Quellen, einige Gefahrenquellen, die auf uns lauern, die uns plagen können, die uns falsche Sicherheiten versprechen. Und lasst uns kurz sehen, was diese Dinge sind. Das erste ist eine falsche Ruhe. Eine falsche Ruhe, die wir uns einreden. Wenn wir dieses morgendliche Grasen verpassen bei Jesus in seinem Wort, dann fällt uns das vielleicht erstmal gar nicht auf. Bis wir an irgendeinem Zeitpunkt unseres Tages merken, der Tag läuft gar nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte. Vielleicht fällt es gar nicht auf erstmal, dass du die morgendliche Zeit mit Jesus gar nicht hast oder dauerhaft gerade gar nicht hast. Aber dann kommst du an Punkte deines Tages, wo du merkst, du kannst gar nicht gut darauf reagieren. Du kannst diese Herausforderung gar nicht meistern. Das ist so, wie wenn wir nicht frühstücken würden. Dem fehlt oft die Kraft, zumindest wenn man körperlich arbeitet, die Herausforderungen des Tages zu bewältigen. Wenn wir die Zeit mit Gott zu Beginn unseres Tages vernachlässigen und meinen, jetzt wäre die Zeit, nichts zu tun oder andere Dinge zu tun, auszuruhen, dann müssen wir wahrscheinlich miterleben und zusehen, wie dieser Tag eine Niederlage wird, wo wir viele geistlich kraftlose Momente erleben. Und wenn du in dein Leben hineinschaust und dich fragst, wo waren die Zeiten, in denen ich so kräftig war? Wo waren die Zeiten, in denen ich so einen frischen Glauben hatte? Ist das meistens darauf zurückzuführen, dass du viel am Morgen oder viel an bestimmten Zeitpunkten des Tages an dieser Quelle warst. Einige wissen das, dass ich seit ungefähr 15 Jahren immer wieder mit Kopfschmerzen zu tun habe. Und es gab tatsächlich Dinge, die ich tun konnte, um das ganz gut einzudämmen. Und eine Sache fiel mir auf, wenn ich jeden Morgen einen halben Liter Wasser trinke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kopfschmerzen habe, deutlich geringer, weil mein Körper einen Vorrat hat, von dem er sich ernähren kann. Und genauso ist es geistlich. Wenn wir das übersehen, dass wir morgens erstmal an dieser Quelle Gottes trinken müssen, werden wir vielmehr auch durch diesen Tag hindurch das meistern können. Aber wenn wir es nicht tun, dann sind wir schnell an unserer Grenze. An unserer Grenze mit Geduld, an unserer Grenze mit Liebe, am Verständnis, an der Kraft, an der Ausrichtung, an der Barmherzigkeit. Aber durch diese Begegnungen an den Quellen Gottes können wir wahres Leben schöpfen, können wir wahrhaft profitieren. Es gibt auch falsches Wasser. Es gibt die Gefahr des falschen Wassers. Manchmal fallen vielleicht auf diesem Weg die Augen rechts und links an dieses schmutzige Wasser. Und du fragst dich, wäre doch eigentlich nicht so schlimm, wenn ich jetzt davon trinken würde. Und du malst dir aus, wie schön das wäre. Nur eine ganz kurze, eine ganz kleine Erfrischung. Und dann kann ich besser zu diesen Quellen weiterlaufen. Aber die Tatsache ist, diese schmutzigen Wasser, sie werden dir schaden. Wenn du dich mit anderen Gesprächen, mit Medien, mit Ablenkungen, mit Beziehungen oder sonst was ablenkst und denkst, das würde dir jetzt Erfrischung geben, das würde dir jetzt helfen, dann wirst du im Geist nur schwächer und müder. Und ich habe das erlebt mit einem ganz lieben Bruder, der war sogar mal Ältester hier. Als wir 8 oder vielleicht 9 Jahre alt waren, waren wir mit Richard zusammen unterwegs und wir waren unfassbar durstig. Wir waren so durstig, es war furchtbar. Und wir waren dann unterwegs und wir hatten ungefähr noch 1 Kilometer bis zu ihm nach Hause. Und wir wussten, wir schaffen das nie im Leben, wir sterben vorher. Und dann dachten wir uns die ganze Zeit, wir mussten daran denken, wenn wir jetzt was zu trinken hätten, wenn wir jetzt nur einen Schluck trinken könnten, würde es uns viel besser gehen. Naja, tatsächlich und fanden wir unterwegs dann mehrere Pfützen. Und ich weiß noch, wie wir über dieser Pfütze standen und dachten, das wäre jetzt so schön. Richard war älter, also kniet er sich hin und trinkt zuerst und ich folge ihm dann letztendlich. Und wir laufen weiter, kurz erfrischt, dann kommen die Magenkrämpfe, wir kriechen irgendwie zu ihm nach Hause und es ist alles viel schlimmer geworden. So geht es uns im Geistlichen. Wenn wir denken, dass wir dann schmutziges Wasser trinken, Sand, Kieselstein und Schlamm, hilft es uns irgendwie besser voranzukommen. Aber später kommen nur die Schmerzen. Später kommt die Sünde. wenn diese Schafe auf diesen Schlammpfützen trinken, werden sie krank. Sie bekommen Krankheiten, Parasiten, all diese Dinge. Und so ist es auch bei uns, wenn wir woanders Wasser trinken wollen, außer bei Gott selbst, außer bei unserem Hirten, werden wir krank. Vielleicht suchen wir es kurz in einer Sünde. Vielleicht suchen wir es kurz in einer Beziehung, in einem ermutigenden Gespräch. Aber später werden wir nur viel kränker davon, weil dieses Wasser unseren Durst nicht stillen kann. Es gibt auch eine falsche Haltung. Eine Gefahr ist, das Mitgehen zu der Quelle Gottes, ohne dort zu trinken. Die Gefahr ist, morgens die Bibel zu lesen und zu beten, so wie ich es getan habe, oder die Gemeinde zu besuchen, den Hauskreis und andere Beziehungen im Leben zu haben, aber nicht zu trinken. Es reicht nicht, an der Quelle Gottes zu sein, wenn du das Wasser Gottes nicht trinkst. Manchmal gehen wir doch Sonntag einfach nur in den Gottesdienst, aber beten wir für ein offenes Herz und für geistliches Leben? Vielleicht öffnen wir am Morgen unsere Bibel, aber beten wir zu Gott, dass er unser Herz jetzt nimmt und es füllt mit seinem heiligen Wasser des Wortes. Auch hier haben wir die Gefahr, bei Jesus zu sein, aber nicht zu trinken. Wenn du an einem reich gedeckten Tisch sitzt und andere Menschen bewunderst, wie gut sie essen können, aber selber dort nicht isst, dann bleibst du trotzdem hungrig. Wie traurig, wenn das unsere Beziehung zu Jesus ist, dass wir dort sind, aber unser Herz unberührt davon bleibt. Dass wir in den Gottesdienst gehen, aber wir nicht ermutigt werden, weil es uns kein Anliegen war, unser Herz vor Gott öffnen zu wollen. Diese Gefahren, die sind da und sie sind real für uns. Aber es gibt auch die Quellenperson. Zum Schluss wollen wir die Quellenperson betrachten. Wir wollen sehen und es uns in Erinnerung rufen, wer uns diese lebendige, kräftige Seele geben kann. Ja, wir wünschen uns, frisch und fröhlich und mutig für Jesus zu leben. Aber denk daran, das Leben mit Jesus und der Umgang des Wortes Gottes besteht aus diesen zwei Aspekten. Einerseits im Wort Gottes zu ruhen und zu weiden und auf der anderen Seite im Wort Gottes erquickt zu werden und Kraft zu tanken. Und vielleicht erwischen wir uns immer wieder dabei, wie wir in anderen Dingen Kraft suchen und dort auftanken wollen. Und diese Thematik, sie wird sehr gut deutlich in Johannes 4, eine Begegnung von Jesus an der Mittagszeit am Brunnen mit einer Frau. Und wo es heißt, diese Frau, sie kommt dorthin und sie will niemandem begegnen. Sie hatte schon 5 Männer und der, mit dem sie jetzt zusammen ist, ist nicht ihr Mann. Und Jesus weiß all das und er redet mit ihr und sie besprechen verschiedene Themen. Da geht es um Anbetung, da geht es um den Ort der Anbetung und so. Und die Frau, sie suchte Jesus nicht, auch wenn sie ihm dort begegnet ist. Sie suchte dort ihre Kraft und Freude in anderen Dingen. Sie wollte Menschen aus dem Weg gehen. Sie meidet die Probleme in ihrem Leben. Und im Gespräch mit Jesus wird eine Sache dann deutlich. Ihre Auffassung von Wasser ist irdisch. Jesus, seine Auffassung von Wasser ist himmlisch. Sie erwartet eine kurze, zeitweilige Erfrischung. Jesus aber will ihr innere Kraft geben und Stärke. Diese Worte, die Jesus dann hier zu ihr sagt, in Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, damit meint er das Wasser des Brunnens, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus ist die Person von diesem lebendigen Wasser. Jesus ist die Person, die diesen Brunnen in sich hat. Wenn wir sein Wasser haben, dann verschwindet der Durst. Wenn wir sein Wasser trinken, dann nimmt der Körper es auf und es verbraucht es nicht mehr. Jesus baut eine Quelle in uns. Er gibt uns Leben, er gibt uns dieses lebendige Wasser. Und wir können nirgendwo anders erfüllt werden davon. Es gibt keinen anderen Ort, an dem wir diese Erfüllung erfahren können. Vorher in Vers 10 sagt Jesus zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, wer hier mit dir spricht, dann hättest du nur einmal darum gebeten und du hättest dieses lebendige Wasser bekommen. Wenn wir nur wüssten und wirklich davon überzeugt wären, dass Jesus dieses lebendige Wasser für uns ist und es nur von ihm kommt und wir in ihm diese Quelle werden können, dann würden wir ihn bitten. Dann würden wir nur bei ihm dieses Wasser suchen und nicht irgendwo anders in unserem Leben, nicht in Beziehungen, nicht in unseren guten Werken, nicht in der Gemeinde, nicht in irgendeinem Dienst. Dann würden wir nicht hingehen und ermutigende Gespräche suchen oder Rat von anderen Menschen suchen, wenn wir wüssten, sie können uns diese Erfüllung gar nicht geben, sondern sie kommt nur durch diesen Jesus. Dann würden wir uns nicht irgendwie in die Gemeinde hineinknien und überall im Gottesdienst vorne mit dabei sein wollen und alle anderen Aktionen mitmachen, wenn wir wüssten, auch diese Dinge können meine Erfüllung gar nicht sein. Es kann nur die Person Jesus sein. Dann würden wir uns nicht in irgendwelche Reihen eingliedern von Menschen, denen es eben gut geht und sagen, wenn ich viel Zeit mit diesen Menschen verbringe und sie haben gute geistliche Sichtweisen, dann wird es mir auch ähnlich gehen. Auch das wird uns nicht viel bringen, weil Jesus diese Erfüllung ist. Und dann brauchen wir auch nicht andere Ruhe uns beschaffen durch Urlaub oder Reisen oder viel Schlaf oder uns zurückzuziehen in unserem Haus, weil uns das keine Ruhe geben wird und auch keine Erfrischung geben wird, weil die einzige Person, die das tun kann, eben Jesus Christus ist. Und dann brauchen wir auch keine falsche Ruhe haben durch Ablenkung und Medien und andere Dinge, die wir in unserem Leben dann praktizieren, weil uns diese Dinge das nicht geben können. Auch eine gute Familie, die gut läuft, kann mir das nicht geben. Auch ein Haus, das ich mir gekauft oder gebaut habe, auf das ich stolz sein kann, kann mir das nicht geben. Es gibt nichts, gar nichts, das uns dieses lebendige Wasser geben kann, als die Person Jesus Christus. Nur er kann es tun. Das können keine Glaubensgeschwister tun, kein Gottesdienst, kein Dienst oder sonst etwas. Wenn wir nur wüssten, dass es diese eine Lösung ist, wenn wir nur wüssten, dass es Jesus alleine ist, dann würden wir ihn doch darum bitten. Wenn wir wüssten, dass unser Hirte allein die Lösung für dieses Problem ist, für diesen Durst, für dieses Verlangen, für diese Trockenheit, würden wir doch ihm beständig folgen, nicht stehen bleiben, bis wir diese Quelle bekommen. Schwester, lasst uns heute aufhören, unsere Kraft in anderen Dingen zu suchen und bekennen, dass die Kraft allein in Jesus zu finden ist, dass wir nur ihn brauchen und nichts sonst. Wir brauchen ihn einerseits jeden Morgen eine köstliche Begegnung mit Jesus, aber auch immer wieder ganz intensiv und ganz besonders, indem wir uns satt trinken können an diesen Quellen. Und ich möchte die Bibelstunde mit zwei Fragen beenden, die uns herausfordern können, an welchem Punkt wir uns gerade befinden. Du kannst dich fragen, habe ich es gerade nötig, auf den Weiden Gottes Ruhe zu finden? Ist das gerade der Punkt, an den ich kommen muss, weil ich voll mit Sorgen bin, weil ich voll mit Not bin, weil ich unruhig bin, weil ich Beziehungen in meinem Leben habe, die mich stressen, die mich unruhig werden lassen oder weil ich Angst habe, bin ich an diesem Punkt, dass ich bei meinem Herrn und bei meinem Hirten Ruhe finden muss. Aber auf der anderen Seite auch, habe ich es nötig, gerade an den Quellen Gottes erquickt zu werden, weil ich kraftlos bin, weil ich erschöpft bin, weil ich schwach bin, weil ich ausgelaugt und ausgetrocknet bin. Wenn wir wüssten, und wir wissen's, dass die Lösung allein bei diesem Hirten selbst ist, dass er die Quellenperson ist, dürfen wir wissen, dass er beide Dinge tut. Und wir dürfen das heute zu unserem Gebet machen. Entweder zu sagen, Herr, gib mir Ruhe auf deiner Weide. Oder zu beten, führe du mich, Herr, zu stillen Wassern, belebe du neu mein Herz. Amen. Lasst uns noch aufstehen, ich möchte beten und anschließend singen wir noch gemeinsam ein Lied. Herr, wir danken dir, dass du über allem bist, dass du alles tust und alles kannst und dass du dieser gute Hirte bist, der uns einerseits an diese grünen Weiden führt, auf der anderen Seite an frisches, lebendiges Wasser. Du gibst uns beides, Ruhe und Geborgenheit, aber auch Erquickung und Erfrischung. Ich möchte für jeden Einzelnen beten, der heute hier ist, Herr, dass du das in uns bewirkst, dass du unsere Herzen auf der einen Seite beruhigst und auf der anderen Seite erfrischst, Herr. Und wir wissen, dass du das tun kannst und möchten dich bitten, Herr, stärke du unseren Glauben und unser Vertrauen, dass du das in unserem Leben vollbringen kannst und verherrliche du dich dadurch, Herr. Amen.